D-Radio Wissen. Update.
On attendait beaucoup des politiques et énormément déçus.
Wir haben viel von der Politik erwartet und sind schwer enttäuscht worden. So begründet ein französischer Wähler seine Stimme für den Front National. Die rechtsextreme Partei hat die erste Runde der Regionalwahlen in Frankreich am Wochenende klar gewonnen. Die Reaktionen und Konsequenzen sind Thema im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Das Ergebnis der Regionalwahl in Frankreich ist nicht überraschend, aber trotzdem schrecklich. Es ist ein Warnsignal für die ganze politische Klasse in Frankreich und in Europa.
So wie die liberale französische Europapolitikerin Sylvie Goulard äußern sich viele nach den Wahlen in Frankreich. In 6 von 13 Regionen liegt der rechtsextreme Front National vorne. Landesweit kommt die Partei von Marine Le Pen auf 28%.
Le peuple français peut être fier.
Das französische Volk kann stolz darauf sein, nicht diesen antidemokratischen Einflüsterungen gefolgt zu sein, die von den Feudalherren, Sozialisten und Republikanern und den Medien unentwegt gekommen sind. Das Volk wird auch weiterhin hellsichtig den Verleumdungen gegen den Front National trotzen.
Das sagt Parteichefin Marine Le Pen. Der Front National liegt vor den Republikanern mit 27% und den regierenden Sozialisten mit 24%. Noch ist zwar nichts entschieden, denn es kommt auf die zweite Runde am kommenden Wochenende an. Und was die politische Macht angeht, haben die Wahlen an sich auch nur eine geringe Bedeutung. Denn die Regionalratspräsidenten haben weniger zu sagen als zum Beispiel die deutschen Ministerpräsidenten. Für den französischen Grünen-Politiker Daniel Cohn-Bendit ist die Wahl aber richtungsweisend für die Präsidentschaftswahl 2017. Bei der will Marine Le Pen kandidieren.
Bis jetzt hieß es ist völlig ausgeschlossen, dass Marine Le Pen die Wahlen gewinnt. Ich würde heute sagen, es ist nicht mehr ausgeschlossen, wenn auch unwahrscheinlich. Aber dass es nicht mehr ausgeschlossen ist, ist schon eine furchtbare Entwicklung.
Die etablierten Parteien, sagt Cohn-Bendit in Deutschlandfunk, böten keine Alternativen, sondern hätten stattdessen vergeblich versucht, auf die Themen des Front National draufzuspringen. Zum Beispiel auf die schlechte Wirtschaftslage und vor allem auf die innere Sicherheit und den Terrorismus.
Wenn man eine Politik suggeriert, wir haben es im Griff, und sie haben es nicht im Griff, weil es zum Teil nicht möglich ist. Dann sagen die Menschen, ich habe Angst. Und die Angst vor dem Islam ist riesig groß.
Im Norden hat Marine Le Pen über 40% der Stimmen eingesammelt. Im Süden ist ihre Nichte Marion Maréchal Le Pen auf über 40% gekommen. Details über die Stimmenverteilung und darüber, wer den Front National gewählt hat, hört ihr in dieser Stunde hier in der Redaktionskonferenz. Die Sozialisten haben jetzt mehrere Kandidaten aus Regionen im Norden und Süden zurückgezogen, um einen Sieg des Front National dort in der zweiten Runde zu verhindern. Den Parteichef Jean-Christophe Cambadélis sagt,
c'est l'avenir de la France qui est en jeu.
Die Zukunft unseres Landes steht auf dem Spiel. Ich habe Angst um die Republik. Wenn wir den FN nicht aufhalten, dann ist Marine Le Pen morgen Präsidentin Frankreichs.
Aber die Republikaner wollen nicht kooperieren. Parteichef Nicolas Sarkozy hat angekündigt, dass er keine Listen zurückziehen und nicht mit der Linken zusammenarbeiten will. Dafür gab es für Sarkozy innerhalb seiner Partei auch Kritik. Der französische Politikwissenschaftler Edouard Lesserre geht davon aus, dass Frankreich in Zukunft mit dem Front National rechnen muss. Er setzt aber besonders auf die 50% der Franzosen, die bei den Regionalwahlen ihre Stimme nicht abgegeben haben.
Wir haben jetzt ein Drei-Parteien-System in Frankreich. Sozialisten, Republikaner, Front National. Allerdings wird der Front National bei den Präsidentschaftswahlen mehr als die 6 Millionen Stimmen brauchen, die er jetzt bekommen hat, um über die erste Runde hinauszukommen, weil die Wahlbeteiligung dort erfahrungsgemäß viel höher liegt.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Bei den Kommentatoren im Netz gibt's einiges an Applaus für die Wahlerfolge des Front National in Frankreich. Bei tagesschau.de schreibt unabhängiger Denker, es geht kein Weg an rechts vorbei. Solange die linksgerichtete Politik gegen das eigene Volk regiert, werden die rechten Parteien Zulauf bekommen. Kessel zeigt auf, dass es in mehreren Ländern rechte Strömungen gibt. Erst Polen mit einem Rechtsruck, dann Frankreich. Es braucht kein Orakel, um zu erraten, was in dem Land in der Mitte bei den nächsten Wahlen passieren wird. Danke, Frau Merkel, für diese wundervolle Zukunft. Sie haben uns so oft belogen und so oft Politik gegen das eigene Volk gemacht. In wenigen Jahren können wir dann die Klamotten von Opa wieder auftragen. Auf spiegel.de analysiert Gwei hier zu den Politikern des Front National. Dass diese Leute noch weniger geeignet sind, die aktuellen Probleme zu lösen, ist jedem intelligenten Menschen auch klar. Das Volk wählt sich halt die einfachen Rezepte, so lange, bis nichts mehr zu retten ist. Und Monolithos sagt in Anspielung auf den Nationalsozialismus, wir haben das auch mal durchgemacht, vor gerade mal etwas über 30.000 Tagen. Ging aber nicht so gut aus.
Was sonst noch wichtig war?
Auch in Deutschland ist heute eine rechtsextreme Partei Thema, die NPD. Seit Jahren versucht die Politik, die Partei zu verbieten. Bisher ist das immer gescheitert. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht mitgeteilt, dass es im März ein Verfahren über ein Verbot der Partei eröffnen will. Den Antrag hatte der Bundesrat gestellt. Unser Korrespondent Klaus Hempel mit den Details.
Es wird eine ungewöhnlich lange Verhandlung, für die das Bundesverfassungsgericht 3 Tage angesetzt hat. Das gibt es normalerweise nicht in Karlsruhe und unterstreicht die Bedeutung dieses Verfahrens. Wie es am Ende ausgeht, ist dagegen völlig offen. Die Hürden für ein Parteienverbot sind sehr hoch. Die Bundesländer müssen nachweisen, dass die NPD sich klar gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung stellt und dies in einer aggressiv-kämpferischen Weise tut.
Die Anwälte der Bundesländer haben dem Bundesverfassungsgericht viele Fälle vorgelegt, die ihrer Meinung nach deutlich machen, dass die NPD vor allem in den neuen Bundesländern aggressiv auftritt und Kritiker einschüchtert. 2003 war ein erstes Verbotsverfahren gescheitert, weil der Verfassungsschutz in der Führungsebene der NPD V-Leute hatte. Die hat der Verfassungsschutz aber nach eigenen Angaben abgezogen. 2 frühere Unterstützer der Terrormiliz IS aus Wolfsburg müssen ins Gefängnis. Das Oberlandesgericht Celle hat die beiden Deutsch-Tunesier wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt. Zu gut 4 und 3 Jahren Haft. Die Männer sind letztes Jahr nach Syrien gereist, aber schon nach 3 Monaten wieder zurückgekommen. Die Richter sind überzeugt, dass sie inzwischen mit dem IS gebrochen haben. Vor Gericht sagten die Angeklagten, sie hätten nie in Syrien kämpfen wollen, sondern seien zwangsrekrutiert worden. Die Justiz muss sich demnächst auch mit den Zuständen bei der Registrierung von Flüchtlingen im Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales, LAGESO, beschäftigen. Mehr als 40 Rechtsanwälte haben heute bei der Berliner Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige gegen die Verantwortlichen gestellt. Unter anderem gegen den Präsidenten des Amtes, Franz Allert, und Berlins Sozialsenator, Mario Czala. Die Anwälte werfen ihnen Körperverletzung und Nötigung im Amt vor und sprechen von chaotischen, undurchschaubaren Strukturen am LAGESO. Seit Monaten wird über die Zustände vor dem Berliner Landesamt diskutiert. Flüchtlinge müssen oft tagelang im Freien anstehen, um sich registrieren zu lassen. Und oft müssen sie auch auf der Straße übernachten.
The opportunity to rise to the call of history is not given to everyone or every day.
Es ist nicht vielen Menschen gegeben, Geschichte zu schreiben. Die Geschichte hat sie gewählt. Hier und jetzt.
Das hat UNO-Klimachefin Christiana Figueres den Umweltministern der fast 200 Staaten mit auf den Weg gegeben, die seit heute in Paris über den Entwurf für ein neues Weltklimaabkommen beraten. Letzte Woche ist der Text von Experten erarbeitet worden. Jetzt geht die Konferenz mit den Beratungen der Minister in die entscheidende Phase. Allerdings gibt es noch viele Streitpunkte. Es gibt zum Beispiel Diskussionen um die Frage, welcher Temperaturanstieg gerade noch hinnehmbar wäre, oder darüber, welche Pflichten die Industrie und welche die Entwicklungsländer haben. Ziel ist ein Abkommen, mit dem die Erderwärmung auf höchstens 2 Grad begrenzt werden kann. Aber selbst wenn es eine Einigung gibt, sind Experten wie Christoph Bahls von der Umweltorganisation German Watch skeptisch.
Ob das wirklich das notwendige Signal für den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas senden wird und ob es Partnerschaften zwischen den Ländern ermöglicht, um über das hinauszugehen, was bisher als unzureichende Ziele auf dem Tisch liegt, all das ist noch vollkommen offen.
Was noch wichtig wird.
Seit 2,5 Jahren läuft in München der NSU-Prozess. Seitdem hat die Hauptangeklagte Beate Zschäpe geschwiegen. Diese Woche will sie zum ersten Mal aussagen über ihren Anwalt Matthias Grasel. Grasel verteidigt Zschäpe erst seit Sommer als 4. Pflichtverteidiger. Mit ihren anderen 3 Verteidigern hat sich Zschäpe zerstritten. Sie wird beschuldigt, als Mitglied der Terrorzelle NSU an 10 Morden beteiligt gewesen zu sein.
Und sonst in der Welt?
Seit mehr als einem Jahr kämpfen im Jemen die Regierung und schiitische Houthi-Milizen um die Macht. Jetzt haben sich die Konfliktparteien auf Friedensgespräche geeinigt. Sie sollen nächste Woche Dienstag in Genf beginnen. Nach Angaben der UNO nehmen keine Ausländer daran teil. Die haben im Jemen Konflikt aber schon ordentlich mitgemischt. Der schiitische Iran soll die schiitischen Houthis unterstützen. Saudi-Arabien fliegt seit März zusammen mit anderen sunnitischen Ländern Luftangriffe auf die Houthis. Der Präsident Jemens war nach Saudi-Arabien geflüchtet. Durch die Kämpfe wurden schon mindestens 5.700 Menschen getötet. Peking hat wegen des gefährlichen Smogs zum ersten Mal die höchste Alarmstufe ausgerufen. Damit darf nur noch die Hälfte der Autos in der chinesischen Hauptstadt unterwegs sein. Außerdem bleiben Schulen geschlossen und Fabriken sollen nur eingeschränkt produzieren. Experten rechnen damit, dass die besonders hohe Menge an Smog in der Luft noch bis Donnerstag andauert. Die ist zurzeit mehr als 100-fach höher als der Grenzwert der Weltgesundheitsorganisation. Der serbische Verteidigungsminister Bratislav Gašić muss sein Amt räumen, wegen einer sexistischen Bemerkung gegenüber einer Journalistin. Der serbische Regierungschef kündigte heute die Entlassung seines Ministers an. Der hatte gestern auf einer Pressekonferenz für viel Kritik gesorgt, nachdem eine Journalistin vor ihm in die Hocke ging, um die Fernsehkameras nicht zu stören, sagte er, Zitat, wie ich Journalistinnen liebe, die so einfach knien. Journalisten hatten daraufhin den Rücktritt des Verteidigungsministers gefordert. Frauenverbände kritisieren, dass Sexismus schon lange ein Problem in den Balkanländern ist. In der Werbung würden Frauen oft als Sexsymbole degradiert, am Arbeitsplatz zähle ihre Meinung weniger als die der Männer. Auch in der serbischen Politik ist der verbale Ausfall des Verteidigungsministers nicht der erste. Vor einigen Jahren belästigte der serbische Bauminister die Sekretärin eines Ministerkollegen mit eindeutigen sexuellen Anspielungen und Fäkalsprache.
Wissensnachrichten.
Männer möchten sich das wahrscheinlich am liebsten gar nicht vorstellen, aber man kann nicht nur ein Herz oder eine Niere transplantieren, sondern auch einen Penis. Bis jetzt wurde das nur 2-mal erfolgreich gemacht, aber bald könnte es einige solcher OPs in den USA geben. Sophie Stiegler aus unseren Wissensnachrichten, warum das?
Ja, es ist geplant, solche Eingriffe speziell für Veteranen anzubieten, also für Soldaten, die in Afghanistan oder dem Irak waren und zum Beispiel durch Bombenexplosionen ihren Penis verloren haben. Die Uniklinik in Baltimore, die will erstmal 60 OPs durchführen. Danach könnte diese OP dann zur Standardbehandlung werden. Die gibt es aber erstmal nur für Männer mit Kriegsverletzungen.
Aber passiert das denn so häufig im Krieg, dass Soldaten am Penis verletzt werden?
Ist jetzt nicht unbedingt die häufigste Verletzung, aber die kommt genauso vor wie andere Verstümmelungen, gerade eben bei selbstgebastelten Bomben. Da redet man halt nicht unbedingt so drüber. Aber die New York Times, die zitiert einen Sozialarbeiter, der sagt, junge Soldaten, die würden lieber beide Beine und einen Arm verlieren als ihren Penis.
Und also diesen Menschen soll geholfen werden. Was ist da genau geplant?
In den nächsten Monaten soll der erste Soldat in den USA eine Penistransplantation bekommen. Der war selbst in Afghanistan und er muss jetzt einfach warten, bis ein Spenderorgan zur Verfügung steht und dann kann es im Prinzip losgehen. Also die Chirurgen, die verbinden in so einer 12-Stunden-OP die Nerven, die Venen und die Arterien unter dem Mikroskop. Und nach einer Zeit sollte er dann auch normal Sex haben können. Und wenn die Hoden okay sind, dann ist es theoretisch auch möglich, dass er Kinder zeugt.
Jetzt geht's von der Medizin zu den Medien. Es wäre ja toll, stelle ich mir vor, wenn so ein Film nur für mich gedreht werden würde. Mit der Musik, die ich mag, mit der Hauptperson, die mir am besten gefällt. Es wäre natürlich viel zu teuer, aber die britische BBC testet gerade eine Technik, bei der es sich zumindest ein kleines bisschen so anfühlt.
Genau, die neue Technik, die soll die Vorlieben und auch die Persönlichkeit der Zuschauer einbeziehen und dementsprechend ändert sich dann die Musik und auch die Stimmung, also die Bilder bekommen zum Beispiel eine andere Farbgebung und es können auch ganze Szenen ausgetauscht werden. Also zum Beispiel werden dann mehr Einstellungen von der weiblichen Hauptdarstellerin gezeigt, statt ihrem männlichen Gegenpart. Die BBC, die hat jetzt Szenen aus ihrem Probefilm veröffentlicht und da kann man eben sehen, wie sich die Varianten für die verschiedenen Zuschauer unterscheiden. Die BBC, die meint, dadurch kann man eine Geschichte völlig anders erzählen.
Und woher wissen die, welche Musik ich mag?
Ja, das musst du vorher bei einer App eingeben, also dein Alter, ob du Mann oder Frau bist, welche Art von Musik du magst und so ein paar Eigenschaften, zum Beispiel, ist man eher faul oder fleißig und die App, die greift dann auch auf deine Musikbibliothek zu und daraus, aus dem ganzen Sums, wird dann ein Persönlichkeitsprofil erstellt und das wird dann in der Cloud gespeichert.
Und da freuen sich die Datenschützer.
Ja, daran gibt es auch schon Kritik. Ein Journalist, der schreibt, demnächst will die BBC dann auch Blutproben von ihren Zuschauern haben. Der Hauptkritikpunkt ist aber tatsächlich, was macht man jetzt eigentlich, wenn man zu zweit gucken will? Stimmt. Also so ganz praktisch. Und wie redet man am nächsten Tag über so einen Film? Nach dem Motto, hast du gestern die Episode Sherlock Holmes für kreative, faule, introvertierte Männer gesehen oder so? Also das Ganze ist noch ziemlich am Anfang vom Experimentierstadium.
Nicht mehr so ganz am am Anfang ist man beim Turbo-Abi, das gibt es schon eine Weile an deutschen Gymnasien. Was man sich da ursprünglich bei gedacht hat, das hat nicht so richtig geklappt wohl.
Das Bonner Institut zur Zukunft der Arbeit hat sich angeschaut, was Abiturienten mit ihrem gewonnenen Jahr so anfangen. Die Idee beim Abi in 12 Jahren war ja, dass die jungen Leute früher an die Unis können, wie in anderen Ländern auch. Da denken aber viele wohl gar nicht dran. Die Forscher haben ausgerechnet, dass nach der Schulreform 15% weniger direkt nach dem Abi ins Studium gegangen sind. In Westdeutschland, da machen viele ein freiwilliges Jahr oder reisen erstmal um die Welt. Im Osten, da entscheiden sich jetzt mehr junge Menschen für eine Berufsausbildung statt ein Studium.
Dankeschön, Sophie Stiegler aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Heute Abend und in der Nacht regnet es im Nordosten, sonst bleibt es meistens trocken bei mehr oder weniger Wolken. Im Süden gibt es später teilweise dichten Nebel, dazu zwischen -3 und 7 Grad. Morgen löst sich der Nebel nur langsam auf, an manchen Orten bleibt es den ganzen Tag bedeckt, sonst kommt öfter mal die Sonne raus, im Westen fängt es gegen Abend dann wieder an zu regnen, dazu 5 bis 15 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.